Da haben wir Leben mit zu tun zum Teil. Also das sind.
Ist es, du hast ja mir auch mal schon gesagt, statt New Age, New Cage.
Es kommt natürlich darauf an, in diesen 1 Million Jahre, wie viele Jahre wir schon hinter uns haben. Das kann gut sein, dass wir schon eine Dreiviertelmillion hinter uns haben oder
Klar.
sogar mehr. Und dann, wenn wir im letzten Drittel oder im letzten Viertel unterwegs sind und wir jetzt noch in dieser Zeitqualität sind, dann ist das eine doppelte und dreifache Beschleunigung.
Dieses Wächtersystem der Matrix und vielleicht sich der ein oder andere wiederum die Frage stellen, ist das jetzt was Böswilliges, ist das was Satanisches, Luziferisches, dieses Wächtersystem, oder ist es, du schreibst dann auch darüber, ist es auch eine gewisse Notwendigkeit?
Also die Erwachten dieser Welt werden die Schlafenden in der nächsten Welt. Auch dort haben sie wieder zu lernen und sich zu entwickeln. Und das Ganze ist wirklich ein riesiges Spiel, ein großes Lila des zu sich selbst Zurückkehrens, bis wir irgendwann erkennen, ja, wir hatten es immer nur mit uns selbst zu tun.
So, du wundervolle Seele, dann darf ich dich wieder von ganzem Herzen begrüßen und willkommen heißen hier zu einem weiteren Interview, zu einem weiteren Selbstgespräch auf dem Kanal Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Zu Gast heute bei mir im virtuellen Studio niemand anderes als der wundervolle Robin Kaiser. Grüß dich, lieber Robin.
Sei gegrüßt.
Ja, es ist mir doch ein kurzes Anliegen, erwähnt zu haben. Zum einen spreche ich immer kurz darüber, welche Bewandtnis es hat mit der Thematik der Selbstgespräche, nachdem man doch hier zwei Menschen jetzt sieht. Ja, dieses Format habe ich deswegen gewählt oder diesen Namen, weil wir immer wieder erleben und zutiefst davon ausgehen und ja, es auch schon erlebt haben oder sogar wie ein Robin vielleicht auch inzwischen dauerhaft erlebt, dass wir ein Wesen sind, ein Leben, was sich durch viele Formen kundtut und ausdrückt. Und ja, deshalb also war im Grunde genommen jedes Gespräch, was wir hier geführt haben, ein Selbstgespräch. Und darüber hinaus möchte ich noch sagen, ich bin wirklich kein Fan von diesen künstlichen virtuellen Hintergründen. Das liegt nur daran, dass es Internetprobleme gab, ich den Standort gewechselt habe und den anderen Hintergrund, den ich jetzt gerade hinter mir habe, den wollt ihr auch nicht sehen. Ja, lieber Robin, das heutige Gesprächsthema wird vor allem wird darüber gehen, über dein aktuelles Buch. Es ist ein wundervolles Buch hier. Wer es noch nicht hat, wir wirst sicherlich auf den Geschmack kommen im Laufe dieses Gespräches. Devasutra. Und meine erste Frage, die ich im Zuge dessen an dich richten möchte, ist, du hast ja als Aufhänger das Gespräch von Parvati und Shiva genommen, die ihn also gebeten hat, sie einzuweisen oder ihr Möglichkeiten zu geben, das Göttliche noch tiefer zu erfahren. Und dann hat also Shiva ihr 112 Methoden mitgeteilt. In diesem Buch sind 112 Techniken hier stets. Und ich wollte dich fragen, welche Bewandtnis auch in der Numerologie oder welche Bewandtnis es hat mit dieser Zahl 112.
Ja gut, da gibt es unterschiedliche Systeme. Man kennt vielleicht die Wiederholungszahl 108 bei
Ja.
den Mantren. 112 ist abgeleitet nach meinem Wissen aus dem yogischen Konzept, dass wir 112 Haupt- und Nebenchakren haben. Also die 7 Hauptchakren. Und wenn wir alle Nebenchakren mit zusammenzählen, dann haben wir 112 Verbindungspunkte der Nadis, die sich zu einem Chakra oder einem energetischen Wirbel formen. Und darüber hinaus hat die 112 sicherlich auch numerologisch noch eine tiefere Bedeutung, aber ich würde mal meinen, dass das auf die Chakrenanzahl zurückgeführt wird. Und jedes Chakra ist ja wie ein Tor in eine andere Dimension, wenn wir das entsprechend öffnen. Und diese 112 Techniken in dem ursprünglichen Konzept gehen über diese 112 Chakrentore. Das ist jetzt in diesem Buch nicht eins zu eins so dargelegt, das wäre auch viel zu komplex und nicht für die heutige Zeit adäquat, sondern ich habe diese Zahl und dieses Gespräch als Aufhänger, als Rahmen genommen, um uns etwas deutlich zu machen, wie eine spirituelle Praxis gelingen kann.
Ja, sehr schön. Also, ich meine sogar mal vernommen zu haben, es sind ja 114, aber zwei dieser Chakren befinden sich wohl außerhalb des physischen Leibes. Wo sind diese denn zu verorten und also welche besondere Bedeutung haben diese vielleicht auch?
Ja, diese 112 sind genau wie du gesagt hast, die innerhalb des Körpers. Es gibt noch weit, weit mehr außerhalb des Körpers. Aber wir haben schon genug zu tun mit dem innerhalb des Körpers. Wenn wir da ein Chakracharya werden wollen, was ein sehr hohes spirituelles Ziel ist, das heißt die Meisterschaft über jedes Chakra, da haben wir Leben mit zu tun zum Teil. Also das sind Sachen, die ganz selten selbst im indischen Feld erreicht werden. Die meisten, die erwachen oder in sehr hohe transzendente Zustände kommen, haben ein bis zwei Chakren gemeistert in der Regel. Also man hat in der Regel ein bis zwei, manchmal auch drei Hauptchakren und es ist ganz selten, also so im Jahrhundert vielleicht ein bis zwei, die auftauchen als sichtbare Chakracharyas und das sind die, die wirklich dann alle Chakren gemeistert haben.
Ja, also ich bin auch laufend, ich meine, die sieben Hauptchakren reichen auf jeden Fall für, oder ich meine sogar ja noch weniger, wie du sagst. Yogananda sagt, unter guten Bedingungen, wenn wir jetzt keine tägliche Sadhana, spirituelle Praxis an den Tag legen, dauert es 1 Million Jahre, wenn wir nicht krank sind und fortlaufend frischer Luft und Sonne exponiert sind, bis der Mensch sich wieder erkennen kann. Also diese Zeitzyklen sind schon recht lange. Also da und gleichzeitig heißt es ja immer wieder, und in dieser Zeitqualität sei es sowas Besonderes, und mit dem Aufstieg und jetzt in wenigen Jahren, in einer sehr verkürzten Zeit, macht das denn überhaupt Sinn? Ist es rein physikalisch überhaupt möglich, oder ist es, du hast ja mir auch mal schon gesagt, statt New Age, New Cage.
Ja, es kommt natürlich darauf an, in diesen 1 Million Jahre, wie viele Jahre wir schon hinter uns haben. Das kann gut sein, dass wir schon eine Dreiviertelmillion hinter uns haben oder
Klar.
sogar mehr. Und dann, wenn wir im letzten Drittel oder im letzten Viertel unterwegs sind und wir jetzt noch in dieser Zeitqualität sind, dann ist das eine doppelte und dreifache Beschleunigung. Man wird ja immer sensitiver, immer feiner mit bestimmten energetischen Techniken umgehen zu können. Und ich sehe das schon so, dass wir in der Sprungbrettzeit viel schneller Dinge lösen können, viel schneller das Bewusstsein erheben können. Aber in Relation zum großen Ganzen, in Relation zu dem, dass wenn wir in höhere Ebenen kommen, dass das ja wieder nur eine Zwischenstufe ist, dass es dort ja auch noch mal weitergeht. Also die Erwachten dieser Welt werden die Schlafenden in der nächsten Welt. Auch dort haben sie wieder zu lernen und sich zu entwickeln. Und das Ganze ist wirklich ein riesiges Spiel, ein großes Lila des zu sich selbst Zurückkehrens, bis wir irgendwann erkennen, ja, wir hatten es immer nur mit uns selbst zu tun.
Na, das kriege ich gleich Gänse. Ich wollte nicht mehr. Engelshaut hat die Nada stattdessen gesagt. Ist schöner. Ja, dann vielleicht mal, ich habe noch nicht alle 112 gelesen, aber einige habe ich gelesen und sie als sehr, ja, gut befunden. Was ich vor allem genieße, ist, du hast ja auch einige Bücher jetzt aus deinem Repertoire so rausgenommen. Wenn man das jetzt vergleicht, mit einer relative Abhandlung des Absoluten, das habe ich auch irgendwo genossen, aber es war, hast du ja selber gesagt, von der Sprache sehr komplex und kompliziert. Und hier, es ist sehr, sehr pragmatisch, muss ich sagen, dieses Buch. Es ist eine angenehme, einfache Sprache. Es kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Es sind Übungen, die lassen sich, ja, wenig Zeit. Darauf ist das Buch ja auch ausgelegt, schön in den Alltag mit implementieren. Und eine Übung habe ich jetzt mir mal rausnotiert, dieses Zuhören beim eigenen Sprechen. Und ohne den Inhalt wirklich große Bedeutung beizumessen, eher dabei hineinzugehen in diese Rolle des sich eigenen Zuhörens. Und das quasi als Grundvoraussetzung dafür auch höheres Bewusstsein letztlich kanalisieren zu können. Ist das denn, ich wollte dich fragen, ist dieses Buch denn tatsächlich auf diese Art und Weise entstanden? Also, wenn du schreibst, ist ja nicht mehr deine Person, sondern häufig auch deine höheren Bewusstseinsräume. Ist es das, was du die ganze Zeit jetzt auch praktizierst? Wer spricht denn jetzt eigentlich dann am Ende zu mir?
Ja, wenn ich das so genau wüsste. Es war früher so, dass ich eigentlich durchgängig im Empfangs- und Channel-Modus gewesen bin. Und dann habe ich mitbekommen, auch das kann eine Einseitigkeit ausbilden. Jetzt ist es eher so, dass die Persönlichkeit als Fundament, als Basis da ist und alles, was ich empfange, läuft durch den Kanal der Persönlichkeit hier in diese Welt. Also ist es sowohl als auch, es ist die Gleichzeitigkeit des Wahrnehmens der persönlichen Ebene, der menschlichen Ebene, der Robin-Ebene, so das Robin selbst auf einer Ebene. Und dann kriege ich natürlich mit, dass darüber noch viele andere Inspirationsebenen geistiger Art da sind, die ich auch bin. Und ich versuche, eine bestmögliche Mischung zu machen, weil wenn ich nur im Channel-Modus in Anführungszeichen bin, nur im Empfangsmodus, dann kann es manchmal sein, dass es weit weg sich anfühlt, dass es auch schwierig ist zu verstehen oder schwierig es aufzunehmen ist. Und dadurch, dass ich die persönliche Ebene als Basis mit reinnehme, ist es viel leichter zu vermitteln, kann der menschliche Emotionalkörper viel leichter andocken. Und ein Ziel dieses Buches war auch, mich selber mehr mit reinzunehmen. Das heißt, dass ich auch immer persönliche Anekdoten über meine eigene Praxis mit reingenommen habe, die einfach die Übertragung und die Verständlichkeit dessen erleichtern. Ansonsten ist es zu sehr abgespaced, zu sehr in, ja, abstrakten, zwar auch hochschwingenden Zusammenhängen, aber schwer greifbar. Und ich wollte jetzt wirklich einen Werkzeugkoffer auf diese Welt bringen, der für viele Menschen einfach dienlich ist in der Umsetzung.
Also ich kann das super gut nachvollziehen. Also ich habe das Ganze sicherlich aber in abgeschwächterer Form durchlaufen. Also du sprachst ja auch mal zu mir, es gab eine gute Zeit lang, in der du gar nicht wirklich inkarniert warst. Und ich habe mich ja auch eine Zeit lang nur dahingehend ausgerichtet, sondern ich nur meditiert, meine Pilgerreise nach Indien. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel begriffen, ich konnte sehr viel hinter den Schleier auch blicken in dieser Zeit und erkennen, was Menschen eigentlich, wenn sie sprechen, was eigentlich dahinter liegt. Und es war toll insofern. Aber wenn ich zu ihnen gesprochen habe, dann ist das nicht angekommen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und ich war einfach null geerdet. Also ich war nicht, die Energie floss einfach nicht, floss nicht schlussendlich, floss die Energie nicht zu ihnen auf so eine Art und Weise, wie es aufnehmbar gewesen ist. Und seit ich mehr wieder Mensch geworden bin, dann auch und durch schmerzliche Prozesse auch zum Teil gegangen bin, funktioniert das viel besser. Diese Nahbarkeit und diese Menschlichkeit sehe ich als diese Meister, die ja auch hier gelebt haben, ist großartig und großer Respekt. Und teilweise war aber eben diese Kluft und diese Unerreichbarkeit. Und ich finde es sehr schön, dass du das also auch für dich so erkannt hast und meine, du bist immer noch für viele, glaube ich, ungreifbar. Aber ja. Auf jeden Fall wieder viel mehr Mensch geworden, als du schon bei Zeiten unterwegs warst. Oder wie siehst du das?
Es geht ja darum, das Seelische hier in die Verkörperung zu bringen. Ich habe lange Jahre in die Richtung gearbeitet, nach oben, Energien erhoben, bin in die Transzendenz und die Auflösung gegangen. Und seit einigen Jahren hat sich das umgekehrt, dass ich im Grunde genommen versuche, nach unten zu arbeiten, mehr in den Körper reinzukommen, zu schauen, wie wir die Körperstruktur durchlichten können, dass Seelenebenen mehr durch den physischen Körper wirken können, dass die Persönlichkeit als Vehikel verwendet wird, nicht mehr etwas, was man abspalten sollte als etwas Niederes, sondern genau die Vermittlung findet ja über diese Ebene statt, über das Persönliche, das Nahbare, das Menschliche. Und darüber das Höhere zu vermitteln, dann geht es wirklich von Herz zu Herz, dann trifft es wirklich ins Schwarze. Und das erlebe ich auch bei meiner Vermittlung, immer wenn ich von mir selber erzähle, dass ich es auch schwierig hatte zum Teil, dass ich auch immer wieder durch tiefe Täler durchgewandert bin, wo ich mich gefragt habe, was soll ich hier auf diesem Planeten, was mache ich nur hier, wo habe ich mich nur verlaufen? Auch diese Phasen sind mir so bekannt, immer wieder. Und wenn das mitgefühlt werden kann, dass wir alle im gleichen Boot sind, dass wir alle, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, durch ähnliche Phasen durchgehen, an ähnlichen Meilensteinen vorbeigehen, dann können wir uns viel besser gegenseitig auch auf diesem Weg unterstützen.
Ja, sehr schön. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man diese Phasen auf jeden Fall besser überwinden. Ich habe jüngst einen Workshop gehalten in einer Firma und dann versuche ich immer nicht zu esoterisch zu klingen und dann versuche ich mich immer mit studienbasiert das Ganze zu untermauern. Und es ist inzwischen alles erwiesen. Also, wenn du ein naturnahes Leben führst und Spiritualität mit einbeziehst, es gibt eigentlich auch im wissenschaftlichen Kontext deutet alles darauf hin, mach unbedingt das. Aber klar, man muss trotzdem noch die Initiative ergreifen, das zu tun. Eine weitere Übung, die ich sehr eindrücklich empfunden habe, ist in Hoffnungslosigkeit als Befreiungstool liegt ja erstmal sehr jenseits der menschlichen Natur, wo man ja sagt, man zieht irgendwo, hangelt sich an irgendeinem Strohhalm, ergreift sich fest. Und naja, es kann einem genau das zum Verhängnis werden. Magst du vielleicht zu dieser Übung was sagen?
Ja, einige der Übungen sind sehr tief aus dem Shiva-Feld entnommen, so auch diese Übung. Hoffnungsbilder ziehen uns in die Zukunft, erschaffen uns Ideen, Vorstellungen, Luftschlösser, an denen wir uns festhalten und dann immer die Gegenwart und das, was jetzt ist, dadurch vermeiden. Das heißt, wenn ich Hoffnung habe, vielleicht wird es irgendwann besser, dann idealisiere ich etwas und bin nicht in Kontakt mit dieser Realität. Aber das in Kontakt sein mit der Realität und vielleicht auch dem Schmerz hier könnte es in der Gegenwart lösen. Wenn ich mich allerdings immer wieder mit Hoffnungsbildern, dass irgendwann die Welt besser wird, so über Wasser halte, dann komme ich nie richtig tief hier in mir an oder mit dem in Kontakt, was vielleicht gerade brennt. Das heißt, ich sehe es als, ich möchte es so provokant formulieren, als Gift auf dem Weg, auf dem spirituellen Verwirklichungsweg, wenn wir glauben, hoffen und uns immer nur in unseren Wunschbildern bewegen. Also, wir haben lange genug geglaubt. Nach meinem Gefühl kann man an Gott nicht glauben. Entweder ist eine tiefe Gewissheit zellulär da, ein tiefes Wissen, dass es das gibt oder nicht. Glauben, wenn wir mal einfach mal reinspüren in die Kraft unseres Energiesystems. Wir spüren rein, ich weiß etwas. Spürt sich das kraftvoll oder wenig kraftvoll an? Und wir spüren rein, in ich glaube etwas. Rein energetisch schwächt das das Energiesystem und schwächt das das, woran wir glauben. Nach meinem Gefühl sind die höheren Ebenen oder das Göttliche nichts, was dem Raum des Glaubens anhängt, sondern das ist eigentlich das, was als tiefste Gewissheit überhaupt in jedem Herzen lebendig sein dürfte. Und mit dem Glauben auch das Hoffen, also immer wenn ich hoffe auf etwas, vor allem auf etwas in der Zukunft, dann raube ich mir selber die Kraft, in der Gegenwart etwas zu verändern, einen Transformationsprozess zu durchlaufen. Und ich weiß, Hoffnungslosigkeit fühlt sich erstmal überhaupt nicht schön an, fühlt sich wirklich nicht angenehm an. Aber vielleicht kennst du oder der, der gerade zuhört, diese Erfahrung. Es gibt gerade keine Hoffnung, du siehst gerade kein Licht. Und wenn du jetzt lernst zu entspannen und nicht zu flüchten, nicht wegzurennen, dann kann sich etwas ganz Großartiges dabei eröffnen. Allerdings, wenn wir uns wieder ein Hoffnungsbild kreieren, dann flüchten wir wieder und dann kann sich eine tiefere Transformation oder ein tieferes Auflösen und Loslösen nicht vollziehen in uns. Also nach meinem Gefühl, wenn wir es wirklich ernst meinen auf unserer Reise, dann schwächen uns Hoffnungsbilder.
Also ich habe die Übung angewandt und habe sie als sehr, also habe sie als heilsam empfunden, auch wenn es erstmal wieder der, ja, vielleicht der konventionellen Einstellung ist, sagen wir mal so. Aber es sind eben vieles Konventionen oder man neigt halt dazu, klar, aus dieser auswegslosen Situation irgendwie rauskommen zu wollen, aber indem man sie eben loslässt oder in dem Falle sie vielleicht auch mal in der Tiefe anschaut, anstatt wieder das Bild auf irgendwas anderes zu richten.
Weißt du,
Ja.
es geht ja darum, ein zutiefst hingebungsvolles Leben zu führen. Und das geht erst, wenn ich wirklich ganz tief in mir kapituliert habe, ganz tief aufgegeben habe. Mit Hoffnungen kreiere ich mir selbst immer wieder ein Escape, ein Ausweg. Das könnte ich noch machen und darüber könnte es noch besser werden und vielleicht, ne, kreiert sich der Mind dann wieder irgendwelche Bilder. Und erst wenn wir ganz tief in einer anscheinend hoffnungslosen Situation entspannen und loslassen. Also Menschen zum Beispiel, die mit dem Tod konfrontiert sind und die wissen, okay, es gibt jetzt gerade keinen Ausweg. Das ist der Moment, wo das Bewusstsein ins Erwachen kommen kann.
Ja, also das ist immer wieder, finde ich, so ein spannender Tanz eben zwischen dem männlichen Prinzip. Ich meine, wir haben ja irgendwo einen Willen, wir sind nach seinem Bilde kreiert und der göttliche Wille ist ja ist ein Mordsding. Und wir können damit in Berührung kommen. Bei Zeiten ist es ja auch sinnvoll, seine Frau oder seinen Mann zu stehen, um beispielsweise Grenzen zu setzen in diesem Spiel. Ich finde es immer noch, ja, man braucht doch ein sehr großes Feingefühl, um festzustellen, was jetzt gerade dran ist. Oder sagst du, es sind einfach auch verschiedene Phasen im Laufe des Entwicklungsweges und mal ist für eine längere Zeitraum das eine, mal wieder das andere dran. Aber um wirklich bei Gott zu sein, braucht es eben dieses rezeptive, hingebungsvolle.
Es ist für mich immer ein Tänzchen zwischen Wille und Hingabe. Die Willenskraft würde ich immer voranstellen. Also das heißt, wenn wir in unseren Mustern feststecken, wenn wir voll von Konditionierungen und automatischen Gedanken sind, dann braucht es erstmal den Willensimpuls. Dann braucht es erstmal das Feuer der Konzentration, der durch die Muster des Geistes durchbrennt. Wenn das nicht gegeben ist und wir uns vorschnell hingeben, dann geben wir uns an unsere Konditionierung hin und kommen nicht weiter. Ich würde immer erstmal schauen, wie ich den ersten Schritt in Richtung Befreiung mit der Feuerkraft gehen kann, mit der männlichen Energie, um etwas freizulegen, etwas freizuschaufeln. Also, das heißt, der Widder, die Widderenergie ist nicht umsonst das erste Zeichen. Da geht's um Freischaufeln, da geht's um aus dem Weg räumen. Und das ist eine sehr feurige, ne, du weißt es auch, eine sehr feurige Kraft. Und dann, wenn wir ein bisschen uns von den gröberen Sachen schon freigespielt haben, dann kann das Gröbere in das Feinere umgewandelt werden. Und dann können wir immer mehr ins Fließen kommen, immer mehr in den weiblichen Pol kommen, von loslassen, von sich hingeben. Aber wie können wir loslassen? Es funktioniert nicht, wenn wir nicht vorher eine Willensanstrengung irgendwie in uns vollzogen haben. Also loslassen einfach nur, ohne dass wir vorher etwas in Bewegung gebracht haben, da geschieht überhaupt nichts. Erst wenn wir in uns, ja, einen Transformationsprozess angestoßen haben, erst wenn wir in uns durchs Feuer gegangen sind und alte Strukturen in uns verbrannt haben, und erst dann, wenn wir dann loslassen, dann entfaltet es sich als segensreich und auch als nachhaltig. Ansonsten haben wir nach 2, 3 Tagen die alte Chose wieder.
Sehe ich genauso. Also man muss das schon mal erlebt haben, also irgendwas erreicht, erzielt haben, zu fühlen, ja, ich habe Kraft. Also es gibt einem ein gewisses Standing, Selbstvertrauen und, naja, ein Glauben an sich selbst. Also da haben wir wieder den Begriff des Glaubens. Als du das vorhin gesagt hattest, also für mich ist Glaube Gewissheit. Aber wenn ich sage, ich glaube, ich habe, während du da gesprochen hast, innerlich so gesprochen, ich glaube an Gott. Klar. Also es ist so, es ist der Hauptfokus in meinem Leben. Ich versuche die ganze Zeit nur daran zu denken. Es ist omnipräsent und trotzdem habe ich der, ist da Kraft für mich rausgeflossen. Ist halt, aber klar, ab irgendeinem Punkt wird es Gewissheit auf dem Weg dahin. Es ist ja so, man verliert sich hier immer wieder auch mal in der Identifikation oder ja, es ist ja bei Zeiten durchwachsen. Und
Ich
dann,
würde sagen,
ja.
diese sprachliche Konditionierung mit dem Glauben kommt durch die Kirchen. Vorher, wenn ich mir anschaue, ein mittelamerikanischer Priester, der mit den anderen Spirits aus anderen Dimensionen zusammenarbeitet, glaubt der an diese Spirits? Oder weiß der, dass die existieren? Weißt du, in den indigenen Kulturen, wie war deren Bezug zur göttlichen Quelle? Haben die daran geglaubt? Nein, da passt der Begriff Glaube überhaupt nicht. Die Begrifflichkeit und das Konzept von Glauben kam erst mit der katholischen Kirche, kam erst mit dem Religionssystem. Und wenn wir in frühere Traditionen oder indigene Kulturen reinschauen, die hatten keinen Glauben in dem Sinne. Das war so eingebettet in das kulturelle Miteinander, das war die Grundfesten ihrer gesamten Welt- und Selbstwahrnehmung.
Ja, man sagt es ja, es macht jetzt zu der Zeitqualität keinen Sinn, in die Komplexität dieses Chakrensystems einzusteigen. Gleichwohl könnte man ja sagen, wenn der Mensch sich bis zum gewissen Grad verloren hat, dann ist vielleicht der Glaube irgendwo eine Art von Stütze, bis er wieder zur Gewissheit geworden ist. Oder?
Ja, weißt du, es gibt, alles hat seine Berechtigung auf jeder Ebene. Die Frage ist, auf welcher Ebene stehen wir und was hilft uns wirklich in die letztendliche Befreiung? Es gibt so viele spirituelle Ansätze von, ja, mach dir dein Leben nett und angenehm und komfortabel, über positives Denken beispielsweise, über Hoffnungsbilder. Da gibt es so viel auf dem Markt. So für, ich sag mal, die ersten Schritte von, ich komme von einem negativen Denken in ein etwas positiveres Denken. Aber wo wird denn gelehrt, wie wir wirklich frei von Gedanken werden können? Wie wir wirklich frei von allen Mustern werden, nicht nur positive Muster neu etablieren? Natürlich ist das Etablieren positiver Muster ein Schritt auf dem Weg. Aber worum es mir letztendlich sowohl auf meiner Reise als auch in dem geht, was ich vermittle, dass ich schaue, was ist die höchste Ebene und wie kriege ich die höchste Ebene so implementiert, dass es für die Menschen greifbar ist und auch anwendbar.
Ja, ich verstehe dich. Du sagtest vorhin einmal, vielleicht passt das jetzt dazu, dass du quasi deinen Pool hast. Es gibt Persönlichkeitsanteile, es gibt auch die höheren Inspirationsquellen und du sammelst dann das heraus, was sich für dich stimmig anfühlt. Das daraus hervorgeht ja, du bist weder die Person noch die höheren Anteile oder alles in der Summe. Aber wer fällt am Ende des Tages dann diese Entscheidung, der das Ganze dann rauspickt? Da muss ja noch ein drittes Element dann dabei sein.
Im Idealfall lasse ich die Entscheidung geschehen nach meiner Wahrnehmung, beziehungsweise nach Wahrnehmung überhaupt. Das heißt, ich nehme wahr, wir sprechen gerade miteinander, ich scanne dein Feld und schaue von deinem Feld aus betrachtet, was sind die Worte, die am besten treffen, die am besten jetzt einen nächsten Schritt in die Wege leiten. Das heißt, ich versuche nach der Wahrnehmung und der energetischen Resonanz zu gehen. Und dadurch sortieren sich die Informationen auf verschiedenen Ebenen und dann springt eine Ebene an und sagt, hey, wenn ich diese Ebene mit ins Feld bringe, wenn ich diese Worte ausspreche, dann trifft das genau in Resonanz mit dem, wo du oder mein Gegenüber eben gerade steht. Und das ist im Grunde genommen etwas, das ich immer versuche, aus der Wahrnehmung in Aktion zu treten.
Ja, das klingt gut. Also das muss jeder tun, der ein liebendes Herz hat, macht das, kann gar nicht anders, der wach ist und ein liebendes Herz. Ich wollte noch fragen, was war denn für dich das Bezeichnendste oder Transformativste, dich dort hinzubringen, von dieser höheren Ebene wieder mehr in den Körper zu gehen? War es die Beziehung mit Sanyu? Und was hat für dich da den Ausschlag gegeben, da? Also, das wollte ich auch noch fragen. War es denn schwieriger, in die Transzendenz zu kommen oder wiederum schwieriger, es jetzt in die Zelle zu bringen? Oder kann man es so nicht sagen?
Definitiv schwieriger, das Ganze wieder hierher zu bringen, also nach oben zu arbeiten, das ist mir wohl bekannt, auch von dem, wo ich herkomme, was ich
Ja.
einfach überinkarnativ mitbringe. So, das ist Heimat. Die Welten kenne ich. Das hierher zu bringen, das ist die eigentliche Herausforderung. Und ja, für mich waren es immer Beziehungen, Verbindungen zu wundervollen weiblichen Wesen, die mich mehr auf diese Erde gebracht haben, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin gerade gar nicht hier so anwesend, vor allem auch als Mann nicht anwesend beispielsweise. Und das durfte erst wieder entdeckt werden. Und da würde ich sagen, dass das schon der Schlüssel gewesen ist, der mich wieder mehr in die Manifestation gebracht hat. Und das passt archetypisch sehr gut. Die männliche Energie oder der männliche Vortex ist ja der nach oben spiralisierende, die weibliche Energie der nach unten spiralisierende Vortex. Das Weibliche ist das Manifestierende, das Schöpfende, das auf diese Welt bringende. Und das Männliche, einfach nur vom archetypischen Prinzip, ist das, ne, ist die Pyramide mit der Spitze nach oben. Da geht es um die Transzendenz.
Ja, es ist also kein Wunder, dass es uns immer wieder dahin zieht. Ja. Ja, das wollte ich gerne noch fragen. Das hast du auch in dem Buch mit aufgegriffen. Dieses Wächtersystem der Matrix, was ja auch wiederum nochmal gut in den Kontext passt, aus eigenem Willen beziehungsweise wirklich still zu werden, um dann zum Höchsten zu gelangen, ist quasi auch notwendig. Also es gelingt gar nicht anders, weil dieses System hier so aufgebaut ist, in dem wir uns gerade hier befinden. Magst du dazu noch was sagen? Weißt du, was ich meine, oder? Ja.
Ja, natürlich. Es gibt Energien, Kräfte oder Wesenheiten auf diesem Planeten, die scannen die ganze Zeit das gesamte irdische Feld. Und alles, was im irdischen Frequenzspektrum ist, darf dort bleiben, wird wahrgenommen und wird nicht weiter beachtet. Wenn du allerdings deine Schwingung über einen gewissen Peak erhebst, und energetisch sehr auffindbar bist, energetisch starke Spuren hinter dir herziehst, sage ich mal, dann wirst du registriert als ein Fehler im System. Und dann sind entsprechende Kräfte hinterher, deine aus der Norm gefallene Frequenz wieder einzunorden, dass du wieder Teil dieses irdischen menschlichen Spektrums wirst. Das heißt, die schicken dich im schlimmsten Fall einfach energetisch wieder zurück in alte gewohnte Frequenzen. Und im Grunde genommen können wir erst dann konstant in einer hohen kosmischen Frequenz sein und bleiben, wenn wir energetisch nicht mehr auffindbar sind, wenn wir unsichtbar werden im Energiefeld. Es gibt schöne Metaphern und Anekdoten von Heiligen, die keinen Schatten mehr werfen oder keine Spuren im Sand mehr hinterlassen. Und das sind Symboliken auch, also es kann auch im physischen geschehen, aber es sind Symboliken von, sie sind nicht mehr Teil dieser energetischen Sphäre, sind nicht mehr Teil dieser Welt. Und erst dann sind wir nicht mehr auffindbar. Und das geht nur darüber, dass wir uns in bestimmten Ebenen unserer selbst auflösen oder sterben lassen. Also es geht um ein Unsichtbarwerden von der Persona-Ebene. Und wenn diese Persona-Frequenz nicht mehr anwesend ist hier, dann können wir ziemlich frei auch über diese Welt hinaus agieren.
Ist dieses ganze Spiel nicht darauf, danke, ausgelegt, dass die Persona sich immer weiterentwickelt, bis sie, also auch, bis sie natürlich ihre vollkommene Einheit wieder erfährt? Oder ist die Persona am Ende schlichtweg nicht mehr vorhanden und war auch nie vorhanden? Oder ist es beides?
Es geht schon darum, die Persona zu veredeln und ab einem gewissen Grad der Vervollkommnung unserer Persona ist die Persona gar nicht mehr so manifest, gar keine festgelegte Struktur, sondern sie ist immer mehr ein Feld, ein ausgedehntes, was sich mit anderen Feldern vermischt. Und dann ist es Zweiteres, dass wir mitbekommen, ja, auf einer gewissen Ebene waren wir noch nie die manifeste Persönlichkeitsstruktur. Das war nur eine Idee unseres Mind. Aber das, was wir darunter liegend ewig sind, ist immer das Bewusstseinsfeld, innerhalb dessen sich Körper erfährt, innerhalb dessen sich Gedanken und Gefühle erfahren. Und ja, so würde ich sagen, dass wir auf der Reise sind, unsere Persona zu vervollständigen, bis wirklich sie zur Personare wird. Das heißt, dass etwas durch die Persona hindurchtönen oder hindurchscheinen kann. Das geht ja nur, wenn sie eine gewisse Transzendenz erreicht hat.
Ja, das finde ich ja immer noch komplex. Also geht es jetzt darum, weiter zu transzendieren oder es eben weiter in den Körper zu bringen und auch eben, also das für mich ganz klar Letzteres und hast ja auch gesagt, dass es darum jetzt auch geht. Also, aber ja, also in beide Richtungen immer wieder abwechselnd, ist das dann die.
Ja, ich kann die Persönlichkeit auflösen und gleichzeitig das höhere Bewusstsein tiefer in den physischen Körper reinbringen.
Ja.
Für mich hängt das zusammen. Momentan ist der physische Körper vom Ego, von der Persona besetzt. Die hat einfach ihren Raum eingenommen. Der Körperraum ist besetzt von dieser Struktur. Und wenn wir die Persona in Ausdehnung bringen, in Transzendenz bringen, erst dann kann der Körper durchlichtet werden. Erst dann können die Seelenebenen als Ströme in unser Nervensystem hineinkommen, in unser
Ja.
Organismus hineinkommen. Das geht nicht, wenn festgelegte Ideologien oder Dogmen auf der Vorstellungsebene das Ganze blockieren.
Ja, sehr wertvoller Punkt, sicherlich auch für viele. Und also ich am eigenen Leib erfahre ich das tatsächlich, auch wenn mein Körperbewusstsein steigt. Also Oder ich, wenn ich aus der Identifikation mit dem Körper austrete, steigt mein Körperbewusstsein. Also ich werde präsenter und lebendiger, obwohl ich aus der Identifikation heraustrete. Das fällt mir
Genau.
immer wieder auf.
Genau.
Ja, es würde dann vielleicht sich der ein oder andere wiederum die Frage stellen, ist das jetzt was Böswilliges? Ist das was Satanisches, Luziferisches, dieses Wächtersystem? Oder ist es, du schreibst dann auch darüber, ist es auch eine gewisse Notwendigkeit, auch zum Schutze? Und aber auf den Punkt, und wenn wir jetzt dieses Feld verändern, der Aufstiegsprozess quasi göttlich orchestriert ist, macht dieses Wächtersystem überhaupt langfristig noch einen Sinn oder wird das auch aus deiner, ich weiß nicht, ob Spekulation oder deinem Gefühl heraus ist, werden dort die Grundregeln etwas lockerer?
Ja, das wird sich auflösen, ganz sicher.
Ja.
Das ist nur für einen Teilabschnitt einer bestimmten Evolutionsetappe des Bewusstseins. Und für diesen Abschnitt kann es sinnvoll sein, dieses Wächtersystem zu etablieren, weil wir einfach Kinder sind, in einem Kinderbewusstsein noch nicht gelernt haben, mit den allmächtigen Schöpferkräften unseres Geistes umzugehen. Und innerhalb dessen macht es Sinn, dass andere Wesen mit drauf gucken und sagen, okay, das ist der Sandkasten, innerhalb dessen darfst du spielen, aber du rennst nicht irgendwie aus dem Garten raus. Das Paradies, wörtlich übersetzt, der eingezäunte Garten. Also vielleicht ist das Paradies gar nicht so das
Ah.
Paradies, sondern eine Idee eines abgeschirmten Raumes und nicht eines freien Feldes. Und ich würde meinen, das Ganze ist einfach Teil eines großen Experimentes, zu schauen, wie entwickelt sich Menschheit frei von äußeren Einflüssen, relativ gesehen oder ursprünglich gesehen, sollte das mal so sein. Es ist natürlich nicht frei von äußeren Einflüssen, es geht auch gar nicht. Du kannst nichts im Kosmos hermetisch abriegeln, das ist unmöglich. Und nach meiner Wahrnehmung löst sich das Experiment zunehmend auf. Je mehr wir wach werden, je mehr wir bewusst werden, wer wir sind, je mehr wir uns ineinander erkennen, desto mehr erübrigt sich das Ganze.
Ja.
Brauch es einfach nicht mehr.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, also wenn ich universeller Schöpferwesen wäre, dann hätte ich dieses Projekt, glaube ich, auch gestartet und habe ich ja letztlich auch.
Natürlich hast du es.
Aber
Wir haben einen
klingt, also weckt
Schuldigen
auf jeden Fall
gefunden.
meine Neugierde. Ja. Und manchmal hat man sich dann doch zwischenzeitlich gefragt, ob es das wirklich wert war. Aber jetzt auf den Endmetern des Marathons sagt man natürlich. Aber bei den ersten war es ja auch noch gut. Das zweite Drittel war, glaube ich, tough.
Weißt du, alles hat seine Qualitäten. Und
Ja.
im Nachhinein werden wir so dankbar für die menschlichen Erfahrungen sein. So, was die Seele davon lernt, was die Seele da mitnimmt an Kostbarkeiten, an Erfahrungsschätze, das können wir uns in der Inkarnation noch gar nicht vorstellen. Das ist so reich und wird uns noch so lange in unserer Seelenwanderung begleiten. Das, was wir hier in kürzester Zeit in dieser Dichte erleben.
Ja, sehr schön. Ich stelle auch immer wieder fest, also das Leid ist nicht das Problem, sondern einfach die Perspektive, die man hat darauf. Auch
Korrekt.
natürlich, wenn sich Freude grundsätzlich auch nicht schlecht anfühlt. Nochmal vielleicht zu deinem Buch. Nochmal vielleicht für diejenigen, die es noch gar nicht darüber was gehört haben. Es ist aufgebaut in drei Abschnitte, also physischer, emotional, Körper, mental, Körper. Und
Fünf
vielleicht hast
Abschnitte.
du, wie bitte?
Fünf Abschnitte. Du hast den immer da.
Oh je, Energiekörper.
Energie und Lichtkörper hast du unterschlagen.
Oh mein Gott, Verzeihung.
Ja.
Stimmt. Den wesentlichsten Körper.
Ja.
So weit bin ich noch nicht gekommen, offensichtlich. Hast du irgendeine Art Empfehlungsanleitung oder einfach freie Schnauze, wie es gerade sich stimmig anfühlt? Kann man das Buch überall aufschlagen oder ist es sinnvoll, es chronologisch, also linear durchzuarbeiten?
Gibt unterschiedliche Ansätze. Der intuitive Ansatz fliegt einmal durchs Inhaltsverzeichnis durch und prüft auf Resonanz. Da, wo Engelshaut auftaucht, da, wo du merkst, so, wow, ja, da gibt's so ein Kribbeln, da gibt's so ein Gefühl von, was ist das? So ein Neugiergefühl, dann einfach aufschlagen und schauen, was sich dadurch eröffnen mag. Allerdings ist es schon so aufgebaut, dass ein paar ganz grundsätzliche physische Techniken vorn angestellt sind. Es gibt pro Bereich, pro Kategorie dieser fünf Körper auch immer zwei Körper, die ich in der Einleitung erwähne, die sozusagen eine übergeordnete Funktion erfüllen. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich um meinen Emotionalkörper kümmern, dann liest du die Einleitung zum Emotionalkörper und praktizierst die ein oder zwei Techniken, die dort erwähnt sind in der Einleitung. Oder du sagst, ich möchte mit den Energiekörpern arbeiten. Dann liest du die Einleitung dazu und schaust, welche Techniken vor allem dem Energiekörper betreffen. Und so habe ich schon versucht, aufgrund der Vielzahl und Fülle an Techniken so ein bisschen einen Rahmen zu setzen, wo es einfach leichter ist, mit zu navigieren.
Sehr schön. Also, ich werde noch viel Zeit damit verbringen und vor allem es auch umsetzen, ja. Also auch der Punkt wieder, es regt ja wirklich dazu an, dieses Buch in die Umsetzung zu gehen und nicht wieder nur noch irgendeinen Wälzer im Regal stehen zu lassen. Auch das ist doch wirklich der wesentlichste Schritt, der einfach ansteht. Wie viele, sage ich immer wieder gern, wandelnde Enzyklopädien marschieren hier über diesen Planeten. Und naja, letztliche Bewusstseinsarbeit in der Tiefe fand einfach häufig dann noch nicht statt.
Wahrscheinlich wird es auch nicht mit dem nächsten Buch und dem übernächsten Buch stattfinden. Transformation findet im Stillen, im Verborgenen, unter der Erde statt. Also wirklich tiefe Veränderung, da brauchst du eine ganz andere Ebene und ein anderes Mindset. Und sich jetzt durch das Buch zu erhoffen, jetzt ist das Buch mein Weg in Richtung Befreiung, ist auch wieder nur eine Illusion. Also jeder muss es selber machen. Und ob du es mit diesem Buch oder ohne das Buch, mit bestimmten Techniken oder intuitiv machst, spielt letztlich keine Rolle. Hauptsache, du bringst etwas in Bewegung.
Ja, also es kann absolut mit dem Buch. Also ich glaube so ein bisschen, das ist ja so wie wenn du versuchst, eine Schraube aufzumachen mit einer Schere, es funktioniert halt besser mit einem Schraubenzieher. Deswegen ist es schon
Ich
nicht
hab's auch schon mal mit der
unsinnvoll.
Schere hinbekommen.
Ja, klar, es geht. Also, wenn man die Muße hat, ja, und darum geht's ja. Jeder Mensch ist entweder mehr willensbetont, mehr intellektuell oder mehr emotional. Und da hat jeder dann vorlieb zu nehmen mit dem, was er halt als Grundfundament schon mitgebracht hat aus vielen Leben. Und es schadet auf jeden Fall nicht, sich ein bisschen Janani mit in das Gepäck einzupacken. Und ja, also ich denke, man sollte einfach alles, also jeder muss wirklich selber schauen, wie du sagst. Aber es kann auf jeden Fall so sein. Ich meine, es gibt Menschen, die sind so hingebungsvoll, wenn du halt sagst auch und das zu einem Altar machst und dem eine Bedeutung beimisst, kann man machen. Du kannst auch was anderes nehmen. Du kannst auch die reine Kerzenmeditation machen jeden Tag. Und es ist halt wirklich die Willenskraft, die Konsequenz. Mein tägliches Sadhana ist gerade Vaterschaft und also eigentlich mich zieht's halt auch, weil meine Seele oder weil es heißt, stimmt nicht meine Seele, meine Persona wahrscheinlich sonst ewig weiter meditiert hätte, hat meine Seele dafür gesorgt, mich in gewisse weltliche Sachen einzuspannen, damit ich den Weg in die Materie weiter antrete. Ja. Eine abschließende Frage noch, Robin, die ich mir immer mal wieder gestellt habe, ist, weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, sehen wir gleich. mit unseren vorigen Leben oder unseren Ahnen, die gehen auf den gehen in den Astralraum, verbringen dort, je nachdem, nach Entwicklungsgrad auf dieser oder jenen Ebene im Astralraum, eine gewisse Zeitspanne und dann inkarnieren sie sich erneut, je nachdem, wenn du fertig bist, nicht mehr unbedingt. Und wenn ich jetzt mit meinem Urahnen in Verbindung trete, dann ist er ja so im Astralen gar nicht mehr präsent in dem Sinne, sondern hat schon längst seine nächste Inkarnation angetreten. Diese Frage haben sich bestimmt auch schon viele gestellt. Hast du dir dazu mal Gedanken gemacht oder weißt du da eine Antwort drauf? Verbinde ich mich dann einfach mit der Seele und es geht ja nichts insofern verloren. Aber mit diesem Persönlichkeitsfeld, das ist ja nicht mehr zugegen von diesem Ahnen.
Weißt du, Philipp, ein Großteil von dir oder von uns ist ja gar nicht inkarniert. Wenn ich mich mit Philipp verbinde, dann kann ich mich ja, dann verbinde ich mich ja nicht mit deinem Körper, sondern ich verbinde mich ja mit der Seele. Und die Seele ist da, egal ob du im Körper bist oder nicht. Das heißt, wenn wir uns mit unseren Ahnen verbinden, dann spielt es auf einer gewissen Ebene nicht eine so große Rolle, ob die jetzt in Form gekleidet ist oder nicht. Also große Teile von dem, wer wir sind, ist nicht verkörpert, selbst wenn wir verkörpert sind. Und diese Teile sind immer anwesend, sind immer ansprechbar.
Ja. Vielen Dank. Es war mir wieder eine große Freude, es mit dir zu lachen und zu philosophieren, lieber Robin. Schön, dass wir Zeitzeugen sein dürfen in dieser besonderen Phase der Menschheitsentwicklung. Und ja, ich bin gespannt, was es noch bringen mag, ohne in irgendeine Zukunftshoffnung hineinzugehen, aber ja, es ist schon aufregend trotzdem. Ja.
Es ist eine wirklich bewegende Zeit und jeder ja, darf einfach sich die Frage stellen, warum ich gerade jetzt, gerade hier.
Schön. Dann, wie wär's? Ich schließe gerne die Gespräche, die Selbstgespräche damit ab, dass wir noch mal einen Augenblick innehalten und einfach das Gesagte kurz entweder Revue passieren lassen oder am besten ganz ablegen und einfach mal kurz noch zusammen in die Präsenz gehen. Ist das gut?
So sei es.